Ich will heute ein paar Ausführungen machen zu der Veranstaltung namens Wahl im Allgemeinen und zu den besonderen Verlaufsformen der Bundestagswahl, wie sie zurzeit stattfindet. Ich habe den Vortrag unter das Motto gestellt, Wählen ist verkehrt. Und das ist in der Tat der Nachweis, den ich heute Abend führen möchte. Die normale Menschheit, die große Masse der Leute tun sich selbst keinen Gefallen daran, wenn sie sich an dieser Veranstaltung geistig und praktisch beteiligen. Wenn sie sich die Frage vorlegen lassen, wer demnächst Deutschland regieren soll und sich den Kopf darüber zerbrechen und sich am Ende noch gar für einen Kandidaten zu entscheiden, von dem sie meinen, dass er einem da in diese Rolle am besten passt. Also verkehrt bezieht sich auf die Leute, die zum Wählen aufgefordert sind. Für die Herrschenden, für diejenigen, die die Veranstaltung ansetzen, ist dies natürlich überhaupt nicht verkehrt. Die werden schon wissen, was sie davon haben, wenn sie die Wahl in regelmäßigen Abständen durchziehen. Und darum soll es dann heute Abend auch unter anderem nicht zuletzt gehen. Warum liegt den politischen Machern, denen, die im Land zu entscheiden haben oder an die Entscheidungsposten wollen, so viel daran, dass das Volk zur Wahl gehen? Warum agitieren sie dann die normale Menschen zum Wählen und loben die Wähler, wenn sie dann hingegangen sind? Als Bürger soll man die Sache natürlich anders sehen, nicht die Wahl ist eine Sache, die denen nützt, die gewählt werden, sondern die Wahl ist eine Veranstaltung, wo das Volk Gelegenheit bekommt, sich an der Politik zu beteiligen. Wahlen gelten als das Herzstück der Demokratie und man soll sich freuen, dass man in einem Land lebt, wo man das darf. Das soll nämlich der demokratischen Herrschaft ihr besonderes Gütesiegel verleihen. Wahlen unterscheidet sie zum Guten von Ländern, in denen die Herrschaft die Menschen nicht ordentlich oder sogar gar nicht wählen lässt. Da, so hört man, herrschen menschenfeindliche Verhältnisse im Unterschied zu bei uns. Das stimmt schon, dass die Wahl das Herzstück der Demokratie ist. Inwiefern, werde ich heute Abend erläutern. Ob das allerdings ein Kompliment an diese Herrschaftsform ist, das sollen die Zuhörer entscheiden, wenn ich fertig bin. Meines Erachtens ist es kein Kompliment an sie, sondern zeigt einiges darüber, worum es in dieser Herrschaftsform geht und was die Herrscher eigentlich vom Volk wollen, wenn sie sie an dieser Veranstaltung beteiligen. Ich möchte vorweg noch ein Missverständnis andeuten. Ich komme im Laufe des Vortrags darauf zurück, wie dieser Spruch wählen ist verkehrt vielleicht missverstanden werden könnte, gerade unter den Umständen, in denen zurzeit gewählt wird. Es gibt ja sehr viel öffentliches Genörgel und Kritik an der Wahl und es gibt ja auch, darf man der Süddeutschen Zeitung entnehmen, aber nicht nur der, eine große Masse von Bürgern, die selbst für sich den Beschluss gefasst haben, sie gehen da gar nicht erst hin. Wenn man also sagt, wählen ist verkehrt, ist es schon ein bisschen wichtig, sich klarzumachen, warum wählen verkehrt ist. Und die Botschaft, die ich heute nicht loswerden möchte, von der ich aber behaupte, dass Sie bei den ganzen Argumenten nichts gehört haben dafür, warum die Leute nicht wählen gehen wollen oder die Wahl kritisieren, ist zu unterscheiden von dem Standpunkt, ich gehe nicht wählen, ich finde die Wahl nicht gut, weil sie mir das nicht bietet, was ich von ihr erwarte. Hier sollen also nicht Erwartungen an die Wahl formuliert werden und diese Veranstaltung an diesen Erwartungen blamiert werden, sondern erläutert werden, warum sie selber in ihrer ganzen Art und Weise der Durchführung und auch in ihren praktischen Verlaufsformen eine einzige Veranstaltung ist, die dem Bürger nichts Gutes bringt. Mein Vortrag hat drei Teile. Im ersten Teil will ich mich mit der Frage befassen, was steht bei der Wahl überhaupt zur Wahl und was nicht. In der zweiten Abteilung will ich mal das Wahlverfahren selber ein bisschen beleuchten, die Frage erläutern, was passiert da eigentlich, was macht man da eigentlich, wenn man auf einem solchen Stimmzettel ein Kreuz macht. Und im dritten Teil soll es dann um den aktuellen Wahlkampf gehen um die Argumente, mit denen diejenigen, die gewählt werden wollen, die Wähler betören möchten, und auch um die Art und Weise, wie sich die Wähler auf diese Argumente beziehen, sich auf sie einstellen, sie kritisch oder auch weniger kritisch begutachten. Auch dazu vielleicht ein Spruch vorweg. Alles, was dort in diesem Wahlkampf passiert, das ist nicht zuletzt auch mein Beweiszweck im dritten Teil, passt haargenau zu dieser Veranstaltung. Da finden keine Abweichungen statt, keine schlechte Durchführung einer guten Sache, sondern die ganzen hässlichen Sachen, wie Personenkult, Schlammschlachten und so weiter und so fort, sind genau die Verlaufsformen, die zu dieser Veranstaltung, in der diese Veranstaltung stattfindet und notwendigerweise stattfinden muss. Gut, was steht zur Wahl und was nicht? Erstens, das ist ja gar kein großes Geheimnis, aber es lohnt sich vielleicht schon, das nochmal aufzublättern. Erstens ist die Wahl von vorn bis hinten eine Veranstaltung der Herrschaft. Gefeiert wird sie dafür, dass in ihr der Bürger Gelegenheit bekommt, an der Gestaltung der politischen Gewalt im Lande mitzuwirken. Und in gewisser Weise stimmt das durchaus auch, wie werde ich im Folgenden erläutern. Aber die Frage, wie der Bürger da beteiligt ist, ist ja vielleicht nicht ganz unerheblich. Und auch die Frage, worüber er da eigentlich befindet und worüber nicht. Eine Veranstaltung der Herrschaft, das heißt, der Wähler, der ja eigentlich die Hauptperson oder angeblich die Hauptperson in dieser Veranstaltung sein soll, ist bei dieser ganzen Veranstaltung ein eigentümlich passives Subjekt. Bei der Wahl ist klar sortiert, erstens, wer sie veranstaltet und wer sich dazu bitten lässt, und zweitens, was überhaupt zur Wahl steht. Alles an der Wahl ist von oben durch die politische Herrschaft, durch die Verfassung und durch das Wahlsystem längst geregelt, bevor der Bürger überhaupt Gelegenheit bekommt, sein kostbares Mitbestimmungsrecht überhaupt auszuüben. Der hat da nichts zu melden, und nicht nur das, auf seinen Willen, auf Grundlage seiner Willensäußerung findet das Ganze ja auch gar nicht statt. Es ist ja nicht so, dass das Volk in regelmäßigen Abständen sich versammeln würde und sagen, was die da oben machen, finden wir zum Kotzen, wir wollen jetzt endlich mal ein paar neue. Sondern das Leben geht seinen Gang, und in bestimmten Abständen wird die Veranstaltung halt angesetzt und dann wird sie durchgezogen. Damit das Volk überhaupt wählen kann, braucht es jemanden, der ihm das Angebot zum Wählen unterbreitet. Und es braucht jemanden, der ihm Alternativen vorgibt, indem er seine Wahlfreiheit verwirklichen kann. Es selbst kommt in der Organisation dieser Veranstaltung von vorn bis hinten überhaupt nicht vor. Diese Freiheit zum Wählen setzt also eine grundlegende Sortierung der Menschheit in dieser Gesellschaft voraus. Ein sehr kleiner Teil der Bürger, die zur Führung berufenen Leute, ruft den anderen Teil, der bezeichnenderweise Volk genannt wird, an die Urnen. Und diese Führung, diese politische Klasse, wie sie hierzulande ja inzwischen auch gerne genannt wird, legt mit den Programmen und Personen, die überhaupt zur Wahl stehen, alles Entscheidende nach der Seite hin vorweg fest. Die Parteien und Personen können gewählt werden, andere nicht. Wo da die Grenzen sind, welche Parteien überhaupt zur Wahl antreten dürfen, legt erstens die Verfassung fest, zweitens die Gerichte oder das Bundesverfassungsgericht und die Wahlkommissionen. Und da kommt der Bürger von vorn bis hinten gar nicht vor. Und deswegen ist es auch überhaupt kein Wunder, dass ein Ergebnis jeder Wahl von vornherein feststeht, egal wie die Wahl ausfällt, sie bestätigt die politische Instanz, die sie angesetzt hat. Der Wähler, der sich an ihr beteiligt, billigt nämlich diese Sortierung von oben und unten. Er billigt, dass es für ihn gar nichts anderes zu entscheiden gibt, als was ihm da vorgelegt wird. Und er billigt, dass er diese dienende Rolle in der Frage spielen darf, wer darf in Zukunft die Herrschaftsposition ausüben. Weil das hängt ja von der Wahl tatsächlich ab. Das kommt ja aus ihr tatsächlich raus. Welche Mehrheitsverhältnisse ergeben sich nach dem jeweiligen Wahlsystem und wie sehen dann die Figuren aus, die hinterher die Regierung ausüben? Was er da auswählt, sind politische Führer. Das ist eine eigentümliche Sorte Menschheit. Eine Sorte, die von sich der Überzeugung ist, dass sie dazu berufen sind, Herrschaft auszuüben, andere Leute herumzukommandieren, Gesetze, Vorschriften festzulegen, an die sich andere zu halten haben, berufen dazu, Machtverhältnisse so zu gestalten, wie sie es für richtig halten. Also schon eine eigentümliche Sorte von Menschheit, die ihren Beruf darin entdecken, ein Land mit seinem ganzen lebenden und toten Inventar in die Richtung zu bringen, wie sie es für richtig halten. Die treten an zur Wahl und das ist der Weg, das ist in der Demokratie vorgesehene Weg, im Unterschied zu anderen Herrschaftssystemen, da geschieht das meistens auf etwas andere Weise, durch einen Putsch oder auch mal durch eine Revolution, worauf auch immer, durch Machtkämpfe in der führenden Klasse, all das findet in der Demokratie eher auf bescheidenem Niveau statt. Der entscheidende Weg, um in diese Positionen zu kommen, ist eben die Wahl. Und durch die Wahl kommen die Führungsfiguren in ein Amt, das ihnen Macht verleiht, zu bestimmen, wie die Gesetze in diesem Land aussehen, wer was darf, wem was verboten wird, welche Freiheiten welchen Teilen und Klassen der Bevölkerung eröffnet werden, welche wo beschränkt werden und so fort. Es ist also ein völlig falsches Verständnis dieser Tätigkeit, die die Leute in solchen Ämtern ausüben, das als so etwas aufzufassen wie eine arbeitsteilige Aufgabe, in der Angelegenheiten von allgemeinem Interesse irgendwie geregelt werden. Als würde es sich um so etwas handeln wie eine Post oder eine Bahn. Es sind die Angelegenheiten, die da geregelt werden, sind lauter Gewaltverhältnisse, sind lauter Konflikte in der Gesellschaft, Gegensätze zwischen der politischen Gewalt und den Leuten, die in dem Land leben. Und diese Art von Amtsausübung erfordert dann auch den entsprechenden Charakter und die entsprechenden persönlichen Eigenschaften, mit denen die Leute sich dann auch gerne ausgestattet sehen, die das machen wollen. Packen wir es an, für unser Land steht auf dem Plakat von Steinmeier, wir haben die Kraft, steht auf dem Plakat von Merkel und damit präsentieren sie sich eben als genau das, als Leute mit Durchsetzungsvermögen, die es gelernt haben und Erfolg dabei gehabt haben, ihren Willen gegen andere durchzusetzen, andere dazu zu bringen, das zu machen, was sie wollen. Und damit loben sie sich als welche, die berufen und ausersehen sind, Macht über andere auszuüben. Aber nicht nur das. Die Führungsfiguren werden in Ämter gewählt. Diese Ämter, klingt jetzt banal, aber hat eine gewisse Wucht, diese Ämter gibt es. Der Wähler sucht Führungsfiguren oder macht ein Kreuz bei Führungsfiguren für Ämter und indem er das tut, bekennt er sich zugleich zu der gesamten öffentlichen Ordnung, die von diesen Ämtern aus gemanagt wird. Mit der Wahl wird stillschweigend nichts Geringeres als die gesamte politische Herrschaft abgehakt. Erstens die ganze Art und Weise, wie der Staat überhaupt organisiert ist. Wer über wen was zu sagen hat, welche Instanzen über was entscheidungsbefugt sind, angefangen vom Parlament über die Gerichte bis hin zu den einfachen Ämtern. Lauter Ein- und Unterordnungs- und Überordnungsverhältnisse, mit denen der normale Bürger zu tun bekommt und in deren Anordnung er sich zu fügen hat. Und damit aber auch, ganz unter der Hand, die Aufgaben, denen dieser Apparat sich widmet. Es ist ja auch kein Wunder, dass die verschiedenen Ministerien schon so heißen. Recht und Ordnung macht das Justizministerium, die Förderung des Kapitals macht das Wirtschaftsministerium, dann gibt es noch ein Ministerium für Arbeit und eins, das sich darum kümmert, dass der Staat auch das Geld zusammenbekommt und richtig ausgibt, das er für diese ganzen Tätigkeiten benötigt. All diese Tätigkeiten liegen fest in den Institutionen, deren Führung dann durch gewählte Figuren besetzt werden. Und insofern bekennt sich und unterschreibt jeder Wähler, wenn er wählt, genau diese Zuständigkeit dieser Ämter für die Organisation des Lebens im Lande, mit der es praktisch zu tun bekommt. Er unterschreibt den Inhalt dessen, was die Herrschaft zu tun hat, und er unterschreibt, dass es Führer braucht, die diesen Inhalt auszuüben haben. Das alles also, was in dieser Gesellschaft geregelt wird, offenbar ohne ein gehöriges Maß an Gewalt nicht auskommt, überhaupt nur über diese Sorte Gewalt und Über- und Unterordnungsverhältnisse zu organisieren ist. Es ist dabei überhaupt niemandem ein Geheimnis, dass das, worüber die politische Elite da befindet, für die große Masse der Bürger nichts Gemütliches ist. Das ist einem schon deswegen kein Geheimnis, weil einem die Politik selber das tagtäglich erzählt, womit die Leute aktuell und demnächst zu rechnen haben in ihren Lebensumständen und wie der Staat gedenkt, sich darum zu kümmern. Das ist also die erste entscheidende Leistung der Wahl. Der Wähler muss darüber überhaupt nicht nachdenken. Er wird damit gar nicht befasst. Die Wahl klopft das Verhältnis von oben und unten fest und sie klopft fest, worum es bei der Ausübung von Herrschaft überhaupt geht. Die Herrschaftspositionen stehen fest, sie sind gegeben und mit ihnen alle entscheidenden Inhalte dessen, was die politische Macht zu tun hat. Regiert wird, das weiß jeder, ein Kapitalstandort mitsamt den sozialstaatlichen Betreuungsaufgaben. Und dass der viel zu tun hat, dass der viel zu tun bekommt, das liegt offenbar an der Art der Ökonomie, an der Art der Verhältnisse, über die regiert wird und offenbar mit viel Gewalt regiert werden muss. Die Personen, die in die Ämter kommen, entnehmen die Richtlinien ihrer Politik aus den Notwendigkeiten und Herausforderungen dieses Kapitalstandorts. Das kann man gerade aktuell an der Wahl sehr schön studieren. Das war aber eigentlich bei der letzten, wo es um Globalisierung, Agenda 2010 und Hartz IV ging, auch nicht anders. Heute heißt der allgemeine Slogan der Wahl, den sich alle Parteien auf die Fahnen geschrieben haben: Deutschland muss aus der Krise geführt werden. Und dieses Deutschland muss aus der Krise geführt werden, ist ja gar nichts anderes als das Bekenntnis dazu, ja, genau dieses System, genau dieser Kapitalismus, der diese Krise hingelegt hat, unter dem viele Leute laborieren, genau der muss weitergehen, und zwar unter Einsatz aller Macht, über die der Staat verfügt. Dem kann man eine Auskunft darüber entnehmen, wie eigentlich in der Demokratie Herrschaft organisiert ist. Die ganze Wahl, die ganze Beteiligung der Bürger an der Herrschaft beruht darauf, dass in der eben von mir geschilderten Weise Amt und Person getrennt sind, dass die Ziele und Zwecke der Herrschaft, das, was sie zu tun hat, was sie sich vornimmt, verobjektiviert vorliegt in den Ämtern und in dem politischen Programm der Nation, in der Staatsräson, die dieser Staat verfolgt und verkörpert. Das Auswechseln der Herrschaftsfiguren hat genau darin seine verlässliche Grundlage, dass das, was die zu tun haben, jenseits der persönlichen Neigung der Macher im Wesentlichen feststeht. Es ist also überhaupt kein Mangel der Wahl, dass die Parteien im Prinzip alle das Gleiche wollen. Es ist sogar eine notwendige Voraussetzung dafür, dass sie so erfolgreich stattfindet, wie sie heutzutage stattfindet. Ja, nur dann, wenn es den Konsens der Demokraten gibt, dass es im Prinzip, abgesehen von dem politischen Schicksal von Herrn Steinmeier oder Frau Merkel, eigentlich für die erfolgreiche Fortführung der politischen Geschäfte in diesem Land egal ist, ob die SPD oder die CDU regieren. Nur unter der Voraussetzung geht es überhaupt, wird es überhaupt gemacht, kommt eine Herrschaft überhaupt auf die Idee, ihr Volk ausgerechnet, diesen unzuverlässigen Verein, mit der Frage zu behelligen, na, wer soll es denn nächstes Mal sein? Hinge von dieser Frage tatsächlich ab, was in diesem Land politisch gemacht wird im ernsten Sinne, dann wäre was ganz anderes fällig als ein Wahlkreuz von Millionen, das dann hinterher zusammengezählt wird. Das heißt aber was für das, was der Wähler da eigentlich tut, wenn er sich an dieser Veranstaltung beteiligt. Der tut nämlich nicht nichts. Es ist auch nicht so, wie das manche Wahlkritiker meinen, dass der Wähler in diesem Sinne nichts zu sagen hätte. Er hat ja etwas sehr Wichtiges und Maßgebliches zu sagen und genau auf das, was er da zu sagen hat, legt die Herrschaft sehr viel Wert. Er gibt nämlich, indem er Figuren in Ämter wählt, die diese Verhältnisse im eben erläuterten Sinne kommandieren, ganz grundsätzlich seine Zustimmung zu den Verhältnissen gleich mit, die er auszuhalten hat. Und da hat man auch schon einen ersten Hinweis darauf, was die politischen Macher an der Wahl schätzen. Ein Volk, das sich auf diese Weise zur Wahl bitten lässt, das ist offenbar ansonsten in 5 Jahren zwischen den Wahlsonntagen eine ziemlich verfügbare Manövriermasse der Politik. Das ist ein Volk, das aus den Lebensumständen, in denen es zurechtkommen muss, kein grundsätzliches Argument gegen die machen will, die den Laden praktisch kommandieren, der sich glatt die Frage vorlegen lässt, na, wen hättest du denn nächstes Mal als Kommandeur über dich? Welche Partei schätzt du denn in den Positionen, von denen du praktisch weißt, dass du von denen eigentlich nichts Gutes zu erwarten hast? Das ist die positive Leistung des Wahlkreuzes. Die ist also keineswegs umsonst oder verschenkt, sondern ganz im Gegenteil ein Akt der Zustimmung des Volks zur Herrschaft. Und als solche wird sie übrigens auch von der Politik geschätzt und das erzählt sie einem auch noch glatt. Wenn einem mitgeteilt wird, erfolgreiche Wahlen seien ein Ausweis der Stabilität eines Systems, dann sagt man ja gar nichts anderes. Stabilität sagt ja nur, da regieren welche, da geht die Herrschaft ihren Gang, da werden die Zwecke realisiert, die diejenigen sich vorgenommen haben, die an der Macht sind, und die anderen machen mit, richten sich ein, kommen irgendwie zurecht und lassen sich alle 5 Jahre aufrufen dazu, kritisch nachzuprüfen, ob ihnen die Figuren recht sind, die das die letzten 5 Jahre gemacht haben. Und nach der Wahl ist vor der Wahl, da geht es genauso weiter wie vorher. Insofern täuschen sich diejenigen, die, wenn man ihnen die Frage vorwirft, was denkst du eigentlich, was du davon hast, dass du dich an dieser Veranstaltung beteiligst, die diese Frage abwinkend beantworten und sagen, na, das ist mir doch schon längst klar, dass mir das nichts bringt. Ihm bringt die Wahl sehr wohl was, allerdings etwas sehr anderes, als die meisten sich vorstellen. Nichts für sein Interesse, das bestimmt nicht, aber dass er dann wieder eine Herrschaft bekommt, die das Land regiert, das bringt sie ihm allemal. Der Wähler hat also eine ziemlich eigentümliche Aufgabe. Wenn man sich das Ganze jetzt mal vom Standpunkt dessen vorlegt, der da nächsten Sonntag aufgerufen ist. Sein Wahlrecht stellt ihn vor die Entscheidung, bei wem er die Macht, der er erstens nachher wie vorher gehorchen muss, deren Inhalte zweitens gar nicht zur Debatte stehen, bei wem er diese Macht am besten aufgehoben sieht. Derjenige, der regiert wird, der vorher wie nachher nichts darüber zu sagen hat, was die Herrschaft tut, ausgerechnet der soll sich jetzt entscheiden, wer diese Herrschaft am besten ausübt. Und das ist ja durchaus ein kleiner Widerspruch. Über nichts, was das eigene praktische Leben bestimmt, bestimmt der Wähler bei der Wahl, außer eben über diese Frage. Und diese Frage, das wollen die Macher, soll er so wichtig nehmen, dass er glatt hingeht und sich für eine Parteialternative entscheidet. Und die Herrschenden mögen es gar nicht so gerne, wenn sich eine große Anzahl von Bürgern hinstellen und sagen, nö, ich weiß nicht so recht und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich überhaupt hingehe. Bevor ich auf die Frage komme, wie dieser Austausch zwischen Wählern und zu Wählenden geht, will ich deswegen noch ein paar Argumente verlieren darüber, und damit komme ich zu meinem zweiten Teil, welche praktische Verlaufsform dieser Widerspruch hat. Wie geht das überhaupt praktisch? Zustimmung zum Regiertwerden. Was ist denn?
Praktisch im Wahlakt wurde der Wähler im Prinzip abgehakt, vom Wählerstand abgehakt sein, lässt das praktisch an über- und Unterordnungsverhältnissen auf Staat eingerichtet ist. Wenn der Wähler rationell das so nehmen würde, wie du es erzählst,
kann das vielleicht nochmal jemand für mich über.
Auf der anderen Seite ist das noch groß vom Wähler her über eine Sorte Glorifizierung des Aktes, den er da vornimmt, weil er eben, der nicht gegen gerade nicht so, wie du gerade erzählt hast. Sondern er überhöht diesen Akt der Ermächtigung der Herrschaft in einem irgendwie geradeten, idealisierten Wissen für ihn.
Kann man das vielleicht mal zurückstellen, weil ich die ganze Frage, wie stellt sich die eigentlich die Sache von demjenigen her subjektiv dar, der da wählen geht, eigentlich in den dritten Teil verschoben habe. Ich wollte hier erstmal sagen, was der objektive Gehalt der Wahlentscheidung ist. Ihr habt doch gar nicht darüber geredet, was sich der Wähler dazu denkt, was er sich davon verspricht, wie er sich das für sich selbst zusammenreimt, das, was er da, zu was er da aufgefordert wird. Wobei man zumindest so viel schon mal sagen kann, dazu komme ich am Ende vom zweiten Teil nochmal, das, was sich ein Mensch dazu zusammenreimt, das muss theoretisch wie praktisch ziemlich krumm sein. Inwiefern, dazu sage ich dann im dritten Teil schon noch einiges, und zwar genau von dem Widerspruch aus, den ich erstmal so abstrakt als diesen Widerspruch der Sache nach, ich habe gar nicht darüber geredet, was sich der Mensch dazu denkt. Was macht der? Wozu wird er aufgefordert? Er wird engagiert mit seinem Willen und jeder Wille, jedes Urteil über die Politik hat einen Inhalt. Da kommt man ja gar nicht drum herum. Wille existiert ja nicht als ein abstraktes Ding, sondern immer mit einem Interesse, mit einem Bedürfnis, mit einer Unzufriedenheit, was auch immer. Der wird aufgefordert, und das ist erstmal der Widerspruch, den die Wahl macht, als Wahl, aufgefordert dazu, zu sagen, dem werden zwei Sachen mitgeteilt, die sich unmittelbar widersprechen. Die erste Sache, die ihm mitgeteilt wird, ist, weder nach der Seite der Organisation und des Verlaufs und das Ausgangspunkt, was steht zur Wahl der Veranstaltung selber, aber schon und erst recht gar nicht bezogen auf die politischen und ökonomischen Verhältnisse, in denen du lebst und mit denen du dich schwer tust, wo du ständig praktisch mitkriegst, dass das Zurechtkommen in denen keine einfache Sache ist. Und zweitens obendrein noch, das muss ich ja nicht betonen, das weiß ja jeder, dass einem die Politik das ja auch gar nicht leicht macht. Das alles steht überhaupt nicht zur Wahl, sondern zur Wahl stehen alternative Angebote an Figuren, die diese feststehenden Ziele machen sollen. Und dein Mitbestimmungsrecht besteht in der Beurteilung dieser Personen nach der Frage, können die das? Ich habe erstmal nur festhalten wollen, das ist vom Standpunkt dessen, der erstens von der Politik betroffen ist, zweitens Ansprüche, Forderungen, Unzufriedenheit mit ihr hat, das ist erstmal ein ganz praktischer Widerspruch, in dem der Mensch zur Herrschaft steht. Er ist ihr unterworfen, er hat ihr zu gehorchen. Und in der Wahl wird gesagt, gerade weil du ihr gehorchen musst, bist du aufgefordert, darüber mitzuentscheiden, wem du gehorchen willst. So, das war erstmal meine Aussage. Wie das dann geht, das will ich im dritten Teil erläutern. Wie jeder Widerspruch hat auch der eine Verlaufsform.
Meine Arbeit ist, dass man sich unbedingt trennen kann, weil du wolltest doch einen Fehler des Fehlers kriegen.
Nein, ich wollte keinen Fehler.
Dass eine Herrschaft über sich bestellt, wo der selber auch in der Verlaufsform ist, der Herrschaft nur die, dass sein Schaden garantiert ist. Und deswegen knüpft sich daran die Frage an, wie ist ja dieser falsche Unterordnungswille des Dorfes beschaffen, dass er diesen Widerspruch praktisch mitmacht.
Ich rede über
aber
was
jetzt
anderes
als du. Du doch selber genauso, wie du es bestreitest. Du machst doch denselben analytischen Unterschied und sagst, das, was hier gesagt worden ist, darüber, was die Wahl ist, das kann nicht ganz zusammenfallen mit dem, wie sich der Wähler zu der Wahl stellt, mit was für Gründen er in seiner Überlegung sagt, so macht er sein Kreuz richtig. Wenn du das so überlegst, machst du selber den Unterschied, von dem du jetzt gerade sagst, der ginge. Du sagst, das sind zwei Paar Schuhe. Da gibt es die Wahl als Veranstaltung, wie sie organisiert ist. Und jetzt kommt ein Einfall, den ich für richtig halte. So trocken kann es ein Wähler nicht sehen, weil es zur Wahl geht. Aber dann machst du den Unterschied. Also warte doch drauf, ob dir dann der Teil passt, der das Rätsel auflösen will. Dann darfst du wieder rein.
Das ist jetzt ein methodischer Vorgriff auf den dritten Teil, aber ich möchte dir eins zu bedenken geben. Du kommst auch mit dem Hinweis auf einen Unterordnungswillen dann nicht so fürchterlich viel weiter. Weil ein Mensch mag sich ja unterordnen wollen oder es für nötig finden, dass er sich unterordnet, weil er sonst nicht zurechtkommt. Aber wieso ausgerechnet aus einem Unterordnungswillen? Der Übergang folgen soll zu sagen, ich gehe dann am Sonntag in die Kabine und mache ein Kreuz vor den Grünen. Das ist ja dann trotzdem noch erklärungsbedürftig. Aus Unterordnungswillen folgt erstmal gar nichts. Das ist ein berechnender Umgang mit den Notwendigkeiten und Zwängen, die einem von oben aufgeherrscht werden und den jeder in dieser Gesellschaft mehr oder minder aufbringen muss, wenn er irgendwie sein Leben fristet. Ja, das ist so. Aber das ist ja keine Antwort. Das ist ja keine Antwort auf die Frage, die ich jetzt eben aufgeworfen habe. Im Übrigen, es ist auch nicht so, oder zumindest auch diesen Wahnsinn hat so keiner im Kopf. Die Leute mögen ja viele Gründe fürs Wählen haben, aber kein Wähler geht wählen, weil er sich unterordnen will. Es ist einfach, so denkt kein Mensch. Er geht schon eher wählen, weil er meint, dass die Bosse sich mehr unter die Auflagen für die Beschränkung von Bonny unterordnen sollen. Wenn schon.